Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Boris Johnson, Winston Churchill und die britische Unterstützung für die Ukraine. Die Historikerin Helene von Bismarck über das, was die Briten anders und auch besser machen als zum Beispiel Deutschland. Notstrom aus dem Nachbarland, welche Probleme Frankreich mit seinen Atomkraftwerken hat. Außerdem, die türkische Rekordinflation hindert auch das Wirtschaftsleben. Zusätzliche Bedingungen für die Vergabe von Krediten. Das sind an diesem Dienstag unsere Themen in Europa heute. Skandal nach Skandal nach Skandal. Einerseits muss sich der britische Premier Boris Johnson häufig für Fehltritte der Tory-Abgeordneten rechtfertigen. Jetzt soll auch noch der Vize-Fraktionschef in einem Club zwei Männern zu nahe gekommen sein. Andererseits ist Johnson durch eigenes eher politisches Fehlverhalten aus Sicht vieler Tory-Abgeordneter untragbar geworden. Partygate und die Folgen. In Großbritannien, aber nicht nur dort, erklärt man sich mit diesem innenpolitischen Druck auch das außen- und sicherheitspolitische Engagement des Premiers in Sachen Ukraine. Sozusagen der Versuch, schlechte Nachrichten zu Hause mit guten Nachrichten anderswo aufzuwiegen. Die deutsche Historikerin Helene von Bismarck ist Spezialistin für britische Zeitgeschichte. Sie widerspricht dieser Gleichung in ihrer einfachen Form. Helene von Bismarck hat in einem Artikel im Magazin Republik auf Missverständnisse und Widersprüche der britischen Politik hingewiesen. Ich habe sie vor der Sendung zunächst gefragt, wie stark Großbritannien in der Ukraine tatsächlich engagiert ist, gerade im Vergleich zu Deutschland.
Großbritannien ist vor allem militärisch stark engagiert und das hat nicht erst mit dem russischen Überfall auf die Ukraine angefangen. Es gibt eine seit Jahren bestehende sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Großbritannien, die sogenannte Operation Orbital. Großbritannien hat 2015 auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland reagiert, indem sie angefangen habe, ukrainische Streitkräfte auszubilden und auch die ukrainischen Streitkräfte mit Material zu versorgen. Allerdings nicht mit letalen Waffen. Das heißt, die jetzige militärische Unterstützung durch Waffen, durch Material, das kann anschließen an ein seit Jahren bestehendes Programm.
Tausende ukrainischer Soldaten wurden in Großbritannien ausgebildet. Bis kurz vor dem Angriffskrieg waren auch noch britische Ausbilder in der Ukraine. Liegt das nun allein am Churchill-Syndrom, wenn ich das mal so nennen darf, von Boris Johnson, dem Premier, der ja unter anderem ein Buch über Winston Churchill geschrieben hat?
Also es ist richtig, dass Boris Johnson seit vielen Jahren von Winston Churchill fasziniert ist. Er hat ein relativ merkwürdiges Buch über ihn geschrieben, noch in seiner Zeit als Journalist. Da geht es um den Churchill-Faktor. Also da ist die Frage, der Ansatz, wie kann man so werden wie Churchill? Wie schafft man es, so Übermenschliches zu leisten und so viel zu erreichen und auch so erfolgreich zu werden? Das ist ein relativ narzisstischer Blick auf die Geschichte. In dem Buch lernt man wenig über Churchill, aber relativ viel über Boris Johnson. Ich denke, dass der Ukraine-Krieg von Johnson dargestellt wird als so ein Churchill-Moment, ein Moment, wo also Gut und Böse aufeinandertreffen und es an wichtigen Persönlichkeiten ist, die Freiheit Europas zu verteidigen. Und der Vergleich ist da das Jahr 1940 aus Johnsons Sicht. Und 1940 ist ein Jahr, das sich in der britischen Erinnerung eingebrannt hat und ich würde sagen, auch rhetorisch von vielen Politikern geradezu mythisch überhöht wird. Das ist diese dunkelste Stunde. Das ist eine ganz berühmte Formulierung. Also der Moment, wo weite Teile Kontinentaleuropas von den Nazis besetzt waren, Großbritannien aber eben nicht und weiterhin gegen die Nazis kämpfte, die Amerikaner aber noch nicht in den Krieg eingetreten waren. Und das ist dieser Moment in der Geschichte, auf den die Briten auch sehr stolz sind, dieser Moment, wo sie alleine gegen die Nazis standen. Dazu muss man sagen, dass dabei gerne ausgeblendet wird, dass ja auch doch das Empire zusammen mit Großbritannien gegen die Nazis stand.
Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen überparteilichen Konsens, das unterstreichen Sie auch. Ist das sozusagen ein bisschen Routine in Großbritannien? Wenn man Kriege führt, wird darüber innenpolitisch nicht allzu lautstark jedenfalls gestritten.
So pauschal würde ich das nicht sagen, denn zum Beispiel über den Irakkrieg hat es ja nun eine wilde Diskussion gegeben. Und was richtig ist, ist, dass momentan dieses britische Engagement für die Ukraine, das beschränkt sich nicht auf die Person Boris Johnsons. Wenn er morgen nicht mehr Premierminister wäre, würde Großbritannien weiterhin die Ukraine genauso, mindestens genauso unterstützen. Denn alle seine potenziellen Nachfolger innerhalb seiner eigenen Partei würden sich wahrscheinlich in einem Wettstreit um den Spitzenjob noch überbieten, wie sie also der Ukraine beistehen würden. Aber auch die Opposition, also die Labour-Partei, hat sich klar positioniert und gesagt, dass sie hinter der Ukraine steht und hat sogar innerhalb der eigenen Partei, hat der Anführer der Labour-Partei ziemlich hart durchgegriffen und mehreren Abgeordneten sogar damit gedroht, sie aus der Fraktion zu werfen, als sie die britische Regierung beschuldigt haben, mit den Säbeln zu rasseln und behauptet haben, die NATO sei in erster Linie an diesem Krieg schuld.
Einen Sachverhalt dürfen wir da auch nicht unerwähnt lassen. Die Aktivitäten russischer Oligarchen in Großbritannien, gerade in London, werden nicht immer unerbittlich verfolgt. Kommt das noch oder hängt das Zögern tatsächlich damit zusammen, dass die Tories umfangreiche Spenden bekommen haben von russischen Geschäftsleuten?
Also Tatsache ist auf jeden Fall, dass es da wieder einen ziemlichen Widerspruch gibt. Wir haben also einerseits vollmundiges Bekenntnis zu Solidarität mit der Ukraine. Wir haben tatsächliche Unterstützung, militärische Unterstützung. Und wir haben auch, und das übrigens schon länger als zum Beispiel in Deutschland oder Frankreich, haben die Briten meiner Ansicht nach begriffen, welche Gefahr von Putins Russland ausgeht. Das findet sich in einem ganz wichtigen Grundsatzpapier zur britischen Außenpolitik von 2021, dem Integrated Review. Da steht drin, dass die größte Gefahr für den Frieden in Europa von Putin ausgeht. Diese Einschätzung fanden damals in Deutschland zum Beispiel viele übertrieben. Das ist die eine Seite der britischen Sichtweise auf Russland und auf die Ukraine. Andererseits ist es tatsächlich so, dass man auch jetzt nach Kriegseintritt von einer Aufarbeitung der Rolle, dass russisches Geld und das Geld von Oligarchen in London möglicherweise über Jahre oder sogar Jahrzehnte gespielt hat, also von dieser Aufarbeitung ist man meilenweit entfernt. Boris Johnson selbst hat zum Beispiel Yevgeny Lebedev, den Sohn eines früheren KGB-Offiziers, das ist bekannt, Besitzer mehrerer Tageszeitungen, den hat er ins House of Lords auf Lebenszeit erhoben gegen massiven Widerstand. Also da ist viel Widersprüchlichkeit dabei und man konzentriert sich jetzt sozusagen auf die Hilfe für die Ukraine, aber mit allzu viel Vergangenheitsbewältigung hält sich da momentan keiner auf.
Frau von Bismarck, diese Widersprüche können es nicht sein, aber trotzdem die große Frage zum Schluss. Gibt es zumindest Teile des britischen Ansatzes, die sich auf Deutschland übertragen lassen? Sie sind ja gerade in Hamburg. Was könnte Bundeskanzler Olaf Scholz von Boris Johnson in Sache Ukraine lernen?
Boris Johnson liegt eine Sache, die Olaf Scholz gar nicht kann. Und zwar versteht er die Macht der Bilder. Er hat also ein Talent für die große Geste. Ja, das kann einen ärgern, das kann man als Symbolpolitik abtun. Aber im Kontext dieses Krieges ist das eine wichtige Fähigkeit. Was die Briten momentan auszeichnet, ist diese konkrete militärische Unterstützung. Die Waffen, die kommen an. Wir sehen, und das hat was zu tun, eben nicht nur mit den Politikern, sondern ich würde sagen, der Ebene drunter, also der außenpolitischen Community, den Leuten in den Ministerien, in den Thinktanks, wie in Großbritannien über Krieg und Frieden diskutiert wird und wie auch sich mit langfristigen strategischen Problemen auseinandergesetzt wird. Hilfe für die Ukraine ist nicht einfach eine nette Geste, sondern wenn Deutschland der Ukraine jetzt hilft, dann ist das etwas, was uns selbst langfristig zugutekommt. Dass das für uns eine Rolle spielt, das begreifen die Briten besser als die Deutschen meiner Ansicht nach und vor allem kommunizieren sie es besser.
Das war die Historikerin und Publizistin Helene von Bismarck. Das Gespräch mit ihr haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In der französischen Energiepolitik spielt ausländisches, zum Beispiel russisches Erdgas, eine viel geringere Rolle als in Deutschland. Der französische Bestand an Atomkraftwerken ist schließlich einer der größten weltweit. Die erste Ölkrise war in den 1970er Jahren dafür ein wichtiger Impuls. Innerhalb von gut zwei Jahrzehnten gingen in Frankreich insgesamt 58 Atomreaktoren ans Netz. Das war so viel, dass Paris einen beträchtlichen Teil der Produktion ins Ausland exportierte, auch nach Deutschland. Nun in der drohenden Energiekrise kann Berlin trotzdem nicht auf Nachbarschaftshilfe hoffen. Die französische Atomstromproduktion ist heruntergefahren worden und kurzfristig dürfte sich daran kaum Wesentliches ändern. Mehr dazu von Susanne Krause aus Paris.
Per Mail bat der staatliche französische Energiekonzern Électricité de France, EDF, Anfang April seine Privatkunden, vor allem vormittags, weder Waschmaschine noch Geschirrspüler in Betrieb zu nehmen. Es ging darum, das französische Stromnetz zu entlasten, um angesichts einer späten Frühjahrskältewelle einen Blackout zu vermeiden. Der Alarm kam nicht von ungefähr, sagt auch Michael Schneider. Er ist unabhängiger Experte im Bereich Energiepolitik und gibt ein jährlich erscheinendes Referenzwerk zur Atomindustrie heraus. Mit der Situation in seiner französischen Wahlheimat ist der Deutsche bestens vertraut.
Seit Monaten haben wir jetzt eine Situation in Frankreich, wo weniger als die Hälfte der installierten Atomkraftwerkskapazität in Betrieb ist. Gleichzeitig wird aber massiv Strom importiert und Gasturbinen laufen, um den Strom für die französische Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.
Die Atomstromproduktion ist somit auf eine historische Talsohle abgerutscht. Einige der französischen Reaktoren sind derzeit ohnehin wegen teils umfangreicher Wartungsarbeiten nicht in Betrieb. Wichtiger aber ist, Ende letzten Jahres wurden an einem Kraftwerk der jüngsten, leistungsstärksten Generation schwerwiegende Korrosionsprobleme im Sicherheitskühlkreislauf entdeckt. Inzwischen ist klar, auch ältere Anlagen sind eventuell betroffen. Sie wurden vorsorglich vom Netz genommen.
Das Inspektionsprogramm wird weit nach 2023 reinreichen. Und dann ist es ja so, wenn dann Schäden festgestellt werden, dann muss repariert werden. Und die Reparaturarbeiten dauern ebenfalls sehr lange.
Seit Jahresbeginn ist Frankreich deshalb nicht mehr Stromnetto-Exporteur, sondern Netto-Importeur. Das Grundsatzproblem stecke im System, erklärt Yves Marignac von der Nichtregierungsorganisation Negawatt. Deren Team hat viel beachtete Energiewende-Szenarien erstellt. Sie sollen aufzeigen, dass Paris aus der Kernkraft aussteigen kann, ohne die Stromversorgung zu gefährden. Auch der Stromnetzbetreiber RTE hat sich diesem Befund angeschlossen. Präsident Emmanuel Macron macht allerdings seine eigene Energiepolitik. Im Februar kündigte er an, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Im gleichen Atemzug versprach er jedoch der einheimischen Atomindustrie eine Renaissance. Yves Marignac sieht das natürlich kritisch. Im Bereich erneuerbare Energien hinkt Frankreich wirklich hinterher. Es ist das einzige europäische Land, das Ende 2020 seine Ausbauziele nicht erreicht hat. Marignac spricht von einer Atomkultur, die im Land immer noch sehr verbreitet sei. Nun entdeckt Frankreich allerdings die Sobriété, eine Art neue Genügsamkeit. Auch ein Gastbeitrag in der Sonntagszeitung Le Journal du Dimanche weist in diese Richtung, verfasst von den Chefs der drei größten einheimischen Energiekonzerne. Sie appellieren an das ganze Land, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, weil die steigenden Energiepreise den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden. Zumindest da ist sich der Aktivist Yves Marignac mit ihnen einig. Er meint, ohne Stromimporte könnte der nächste Winter hart werden. Und aus seiner Sicht wirkt sich die französische Energiepolitik sogar auf Deutschland aus. Ein Teil der aktuellen politischen Schwierigkeiten in Deutschland im Zusammenhang mit dem Erdgas und dem Hochfahren von Kohlekraftwerken ist weitgehend der Schwäche Frankreichs anzulasten. Das Land, das immer schnell dabei ist, anderen eine Lektion zu erteilen. Frankreichs wichtigster Stromlieferant ist nunmehr Deutschland und das könnte für längere Zeit so bleiben.
Auch französische Atomkraftwerke funktionieren nicht immer zuverlässig. Susanne Krause war das mit Informationen dazu aus Paris. Trotz vieler Ankündigungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erreicht die Inflation in der Türkei immer neue Ausmaße. Nach Zahlen, die gestern veröffentlicht wurden, stieg die Inflation im Juni auf 78,62% an. Hohe Rohstoffpreise, bedingt auch durch den Krieg in der Ukraine, sind nur ein Faktor, der die Inflation antreibt. Schon im letzten Herbst hatte die türkische Zentralbank die Leitzinsen von 19% auf 14% gesenkt. Der Lira-Kurs brach ein, weil das Vertrauen in die Währung sank. Türkische Unternehmen können ihre Produkte aufgrund dieses Wechselkurses leichter im Ausland verkaufen. Das will Erdogan. Importe werden dadurch aber teurer und treiben die Inflation in die Höhe. Für die Menschen in der Türkei ist es ein Rennen gegen die Zeit. Es geht vielen darum, türkische Lira so schnell wie möglich loszuwerden, weil sie immer rascher an Wert verliert. Erdogan will das Gegenteil, keine Flucht in Devisen, damit die Nachfrage nach Lira wieder steigt. Uwe Lüb aus Istanbul über den schwierigen Versuch der türkischen Politik, die Inflation wieder in den Griff zu bekommen.
Der Finanzminister der Türkei, Nureddin Nebati, gibt sich sicher, die Türkei wird bald nicht mehr unter der hohen Inflation leiden, sagte er vor kurzem im Parlament.
Wir haben die notwendige Erfahrung und Ausrüstung, um die Inflation zu bekämpfen. Wir setzen unseren Kampf entschlossen fort und werden die Inflation in kurzer Zeit senken. Dabei setzen wir uns maximal dafür ein, dass unsere Bürgerinnen und Bürger weniger von Preiserhöhungen betroffen sind.
Maximal ist aber erstmal nur die Inflation. Im Juni steigt sie im Jahresvergleich auf den höchsten Wert seit 24 Jahren, fast 80%. Immerhin dreht die Regierung an allen Stellschrauben, die ihr in den Sinn kommen, um die türkische Lira zu stärken, außer an den Zinsen. Erst kommt die sogenannte Lirarisierung. Wer Devisen in Lira eintauscht, bekommt eine Garantie, dass sein Geld nicht an Wert verliert. Es zahlt der Staat. Dann werden Firmen gezwungen, einen Teil ihrer Devisenerlöse aus dem Export in Lira zu tauschen. Der neueste Coup ist es, die Vergabe von Krediten an Firmen zu regulieren. Verfügen sie noch über eine bestimmte Menge an Devisen, zum Beispiel US-Dollar, bekommen sie keinen Kredit, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Daraufhin haben viele Firmen Devisen vorsorglich abgestoßen. Zaubertricks nennt das der Wirtschaftsexperte und Kolumnist Barış Soydan in seinem YouTube-Kanal.
Bei den öffentlichen Banken sollen nach dieser Entscheidung in wenigen Tagen 1 Milliarde Dollar umgesetzt worden sein. Deswegen ist der Dollarkurs etwas zurückgegangen. Das haben andere genutzt, um Dollar zu kaufen. Am Ende hält sich das in etwa die Waage, sodass die Wirkung letztendlich verpufft ist.
Im Grunde genommen sind all diese Versuche, den Kurs der Lira zu stützen, hilflos, sagt Gizem Öztok Altınsaç. Sie ist Chefökonomin des Unternehmerverbandes TÜSİAD.
Die Türkei kann ihr Devisendefizit nicht decken. Deshalb hören wir immer wieder von neuen Regelungen, um Devisen zu beschaffen. Das meiste davon zielt darauf, Fremdwährungen von innen her zu bekommen und die Nachfrage nach Fremdwährungen zu verhindern, weil wir kein frisches Geld von außen bekommen.
Frisches Geld von außen wären zum Beispiel Investitionen ausländischer Firmen. Doch die tun sich schwer, in so einem Umfeld zu investieren, erklärt Thilo Pahl von der deutsch-türkischen Handelskammer in Istanbul.
Lira wird langfristig weiter unter Druck bleiben und die ständigen Veränderungen des Wertes der türkischen Lira wird weiterhin eine große Herausforderung für die deutschen Unternehmen hier vor Ort bleiben.
Kurzfristig könnten deutsche Firmen allerdings profitieren, meint Pahl. Nämlich dann, wenn türkische Unternehmen wegen der neuen Maßnahmen ihre Devisenreserven auflösen und etwa nötige Vorprodukte auf Vorrat einkaufen. Nach Einschätzung von Wirtschaftsexperte Soydan kann die ganze Entwicklung aber aus einem anderen Grund ebenso gut zu noch mehr Unruhe führen.
Diese jüngsten Maßnahmen betreffen vor allem Unternehmen und Banken. Erst Banken, dann Unternehmen. Da fragen sich jetzt manche, wann auch Privatpersonen an der Reihe sind.
Und sie womöglich gezwungen werden, ihre Euro oder Dollar in türkische Lira zu tauschen. Schon jetzt vertrauen einige ihre Devisen nicht mehr den Banken an und stopfen das Geld buchstäblich lieber zu Hause unters Kopfkissen. Hauptsache, der Staat kommt nicht ran. Denn wenn die Fachleute, Marktbeobachter und Analysten recht haben, ist auch die neueste Maßnahme, die Vergabe von Krediten an Unternehmen zu regulieren, nur ein Strohfeuer. Und weitere Devisenreserven liegen tatsächlich bei den Privatleuten.
Uwe Lüb aus Istanbul über die sehr eigene Wirtschafts- und Währungspolitik unter Erdogan. Soweit Europa heute mit Gerwald Herter. Alles Gute, schön, dass Sie dabei waren. Thank you.